Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einer bayerischen Polizei, die allem Anschein nach aus Wirtshäusern einen Selbstbedienungsladen macht. Wir besuchen die Berliner SPD, denn die hat einen scheidenden Vorsitzenden, dessen Beliebtheitswerte aber nun rasant steigen. Und dann gibt es noch Saures für Süßes. Die Ernährung vieler Kinder ist immer noch zu kalorienhaltig. Guten Abend. Es zeigt sich wieder einmal, dass man aus den schlimmsten Situationen noch einen Vorteil ziehen kann. Die Corona-Epidemie ist so eine schlimme und weiter sehr unwägbare Situation. Deshalb die vielen Regeln. Abstand, Maske, Hygiene. Und wenn wir heute essen gehen, dann sollen wir unsere Kontaktdaten hinterlassen, damit wir im Fall der Fälle über ein Infektionsrisiko informiert werden können. Genau in diesen Listen haben bayerische Polizisten einen absoluten Vorteil entdeckt. Da muss nicht mehr lange ermittelt werden. Da reicht der Blick auf die Wirtshausliste, klack ein Foto mit der Handykamera und schon sind nicht nur etwaige Zeugen und Verdächtige vielleicht ermittelt, sondern auch alle anderen, die einfach mal nur ein Bier trinken und ein Schnitzel essen wollten. Dürfen die das? Die Polizei sagt ja. Und auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann meint, der Bürger habe ein Recht darauf, dass die Polizei alles zu seinem Schutz unternimmt. Aber Datenschützer haben mit dieser Listenlist der Polizei ihr Problem. Und manche fragen, ob die Polizei damit die Corona-Vorsorge ad absurdum treibt. Wer nichts mit der Polizei zu tun haben will, der wird wohl auch kaum seinen richtigen Namen im Lokal hinterlassen. Und dann auch noch die Frage, was macht das alles mit einem Ministerpräsidenten Söder? Michael Watzke berichtet Ihnen mehr bei einem Kännchen Kaffee.
Das gemütliche Café Käthe am Regerplatz in München. Seit Corona sagt Chefin Vera von Rimscher hier dutzendmal täglich den Satz:
Bleiben Sie da, dann müssen Sie mal das Ding ausfüllen.
Das Ding ist ein Kontaktzettel, auf dem die Kaffeegäste ihren Namen, Adresse und Telefonnummer angeben sollen. Und das machen Veras Gäste auch.
Ja, manche lieber, manche weniger lieb. Die Stammgäste, die haben mir ihre Nummer da gelassen und ich fülle es für sie aus.
Ob die Gäste ihren tatsächlichen Namen und die richtige Telefonnummer angeben, muss die Wirtin nicht checken.
Also ich habe Ihnen allen gesagt, ich rufe Sie nicht nachts um 10 an und gucke, ob es wirklich stimmt. Ich sage den Leuten, ich gebe es höchstens dem Gesundheitsamt und dafür finde ich es sinnvoll. Für alles andere finde ich es eine Frechheit.
Die Frechheit, von der die Kaffeebetreiberin spricht, ist der Umstand, dass Bayerns Polizei bei der Fahndung gern auf die Corona-Kontaktlisten zugreift. Mindestens 11 Fälle sind der deutschen Presseagentur bekannt, in denen Café- oder Restaurantbesucher einen Anruf von den Kriminalern bekamen. Vera von Rimscher wusste bisher gar nicht, dass die Polizei das in bestimmten Fällen darf.
Die müssten mir schon genau erklären, warum sie es haben dürfen.
Die Polizei würde in so einem Fall auf das Bundesdatenschutzgesetz verweisen. Dort ist in den Paragraphen 23 und 24 geregelt, dass die Kontaktdaten genutzt werden dürfen, allerdings nur in Ausnahmefällen. Bloße Ordnungswidrigkeiten reichen da nicht, sagt Frederik Richter, Vorsitzender der Stiftung Datenschutz.
Na, es müssen schon konkrete Ermittlungen sein wegen Straftaten. Und wenn wir im Bereich der Strafverfolgung sind, dann heißt es ja, dass Behörden schon tätig sind, dass die Staatsanwaltschaft schon angeordnet hat, dass Daten verwendet werden dürfen durch die Polizei.
Vielen Datenschützern ist diese Regelung zu schwammig. Und auch Politiker der bayerischen Opposition sind erzürnt. Martin Hagen, der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, will der Polizei verbieten, Corona-Adressen als Fahndungslisten zu verwenden. Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Bayerischen Grünen, fordert ein Landesbegleitgesetz, das die bisherige Regelung präzisieren soll.
Dass man definiert, in welchen Fällen welche Behörde darauf zugreifen kann, wann die Polizei Zugriff hat, dann ist es einfach klar und transparent. Denn die Leute vertrauen ja erstmal dem, was die Staatsregierung sagt, dass die Daten nur die Gesundheitsbehörden bekommen. Und wie wir gerade gesehen haben, war dem so nicht der Fall.
Aber die Staatsregierung, mit Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze, büßt trotz einer Vielzahl solcher Vorkommnisse einfach kein Vertrauen ein. Im aktuellen Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks sagen 87% der Befragten, sie seien mit Söders Corona-Krisenmanagement zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Die CSU kommt in den Umfragen auf 49%. Das ist die Rückkehr zur absoluten Mehrheit.
Es ist für mich schon ein sehr wichtiges Signal, dass der Kurs, den wir fahren, der ja doch in den letzten Wochen von vielen bestritten wurde, gerade von rechts außen, aber von anderen Seiten, dass der sich in der Gesamtpolitik bestätigt hat. Und dieser Vertrauensvorschuss, den gilt es auch weiter zu halten und auszubauen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und da ist die Meinung der Bevölkerung für mich ein ganz wichtiges Signal und Indiz.
Die Bürger in Bayern sagen in den aktuellen Umfragen übrigens übrigens noch was. CSU-Chef Söder solle nicht als Kanzlerkandidat nach Berlin gehen, sondern als bayerischer Ministerpräsident in München bleiben, finden 56% der Befragten. Söder wiederholt denn auch mantraartig sein wachsweiches Kanzlerdementi.
Ich habe immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in Bayern. Mein Platz ist hier in Bayern.
Ich habe immer gesagt, mein Platz ist in Bayern.
Wo stehe ich gerade im Moment? In Bayern. So ist es.
Und wenn in irgendeiner Zeitung irgendein Innenminister aus irgendeinem fernen Bundesland, sagen wir Nordrhein-Westfalen, schimpft, Söder sei nur ein Schaumschläger, dann antwortet der mutmaßliche Schaumschläger achselzuckend:
Habe ich nicht gelesen.
Denn, so der selbstlose Söder,
es ist jetzt auch wichtig, dass wir diese Debatte um diese Personalfrage nicht dauernd befeuern. Weniger über das Wohl einzelner Karrieren reden, als vielmehr sich um die Mehrzahl der Menschen sorgen.
Wer wollte da widersprechen? Es ist nur nicht ganz leicht, zwischen Schifferl und Kutschfahrten mit der Kanzlerin und geblendet vom Glanz des Spiegelsaals auf Schloss Herrenchiemsee an etwas anderes zu denken als an eine Inszenierung der K-Frage. In der CSU machten sich manche heimlich sogar schon Gedanken über Söders Nachfolge in der Staatskanzlei. Es sei Zeit für eine bayerische Ministerpräsidentin, sickerte im stets gut informierten Münchner Merkur durch, mit Verweis auf Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Andere nannten Söders Spätzl und engsten Vertrauten Albert Füracker, den bayerischen Finanzminister. Auch der Name Herrmann fiel. Es war aber der junge Staatskanzleiminister Florian Herrmann gemeint, nicht das alte Schlachtross Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister. Dem sagen einige durchaus noch Ambitionen nach. In der Debatte um die Nutzung der Corona-Kontaktlisten durch die Polizei fiel Innenminister Joachim Herrmann durch eine besonders markige Wortmeldung auf. In einem Zeitungsinterview sagte der Franke, Zitat, die Polizei geht in einem Wirtshaus einem Mordversuch nach und sucht Zeugen. Nach Auffassung von FDP und Grünen sollte sie den Täter lieber laufen lassen, anstatt die Gästedaten herbeizuziehen, um den Täter zu ermitteln oder Gäste ausfindig zu machen, die etwas gesehen haben könnten. Das ist doch völlig absurd. Zitat Ende. Im Café Käthe in München kann Betreiberin Vera von Rimscher diese Argumentation nicht nachvollziehen. Schließlich gehe es bei den Listen um Infektionsschutz. Wenn die Gäste in Zukunft Mickey Maus oder Max Mustermann in die Listen schrieben, weil sie kein Vertrauen mehr in die Datensicherheit hätten, dann sei niemandem geholfen. Und außerdem gelte:
Ja, irgendwie sind Leute privat da und dann sollen sie das auch bleiben.
Michael Watzke über Wirtshauslisten und bayerische Polizeistrategien in Corona-Zeiten. So viele Fragen sind noch offen, was die Krawalle in Stuttgart und Frankfurt angeht. Randale, Schlägereien, verletzte Polizisten, demolierte Streifenwagen, geborstene Fensterscheiben von Geschäften, vermüllte Straßen. 39 Festnahmen in Frankfurt, 49 in Stuttgart, 19 von denen sitzen in Untersuchungshaft. Stuttgart und das Land Baden-Württemberg haben nach der Krawallnacht im Juni eine Sicherheitspartnerschaft vereinbart. Mehr Polizeipräsenz, Ausweitung von Videoüberwachung und ein Punkt lautet: Das Haus des Jugendrechts soll künftig im gesamten Stadtgebiet Präventionsarbeit leisten. Meine Kollegin Verena Neuhausen vom SWR hat sich mit diesem Haus beschäftigt, das Stuttgart sozusagen erfunden hat. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, Frau Neuhausen, was ist das Haus des Jugendrechts?
Ja, das ist sozusagen eine Kooperation von Justiz und Jugendamt. Man muss sich klar machen, das Strafrecht hat bei Jugendlichen ja immer auch eine erzieherische Wirkung. Das heißt, man versucht sehr früh, sich um die Jugendlichen zu kümmern, die irgendwie strafrechtlich auffällig geworden sind und mit denen zusammenzuarbeiten. Das hat in einem Teil von Stuttgart schon sehr gut funktioniert, auch in einigen der Vororte, aber eben noch nicht im gesamten Stadtgebiet. Und da denkt man, das können wir ausweiten, das läuft gut.
Und was kann dieses Haus des Jugendrechts jetzt in dieser Situation, die wir in Stuttgart haben?
Ja, das kann nur ein Teil abfangen. Deshalb will man noch ein zweites ähnliches Haus für Gewaltprävention einrichten. Dort soll dann Streetworking stattfinden. Dort soll man Sozialarbeit leisten bei Jugendlichen, bei denen man möglicherweise ein Integrationsversagen vorliegen hat. Was man sich aber auch überlegen muss, wir sind hier ein sehr großer Großraum in Stuttgart. Bisher sind das nur Projekte, die für Stuttgart oder für die Stuttgart Stuttgarter Innenstadt entwickelt worden sind. Aber wie diese Ausschreitungen vor gut 4 Wochen gezeigt haben, kommen viele Jugendliche aus dem gesamten Ballungsraum in die Stadt, also auch von weiter her. Und ob da die Stuttgarter Institutionen allein wirklich den Hebel umwerfen können und wirklich etwas verändern können, das bezweifeln hier in Stuttgart einige.
Man will ja auch wissen, aus welcher Ecke, aus welchem Milieu kam diese Aggression gegen die Polizei?
Ja, genau. Da fragen wir uns in Stuttgart seit diesen Ausschreitungen, gab es da eigentlich einen blinden Fleck für eine bestimmte Gruppe? Wobei das mit dem bestimmt ist genau das Problem. Man weiß nämlich nicht genau, was macht diese Gruppe eigentlich wirklich aus, aus der diese Aggression erwachsen ist, diese Angriffe auf die Polizei. Wir wissen, sie sind jung, sie sind überwiegend männlich und sie haben einen Migrationshintergrund. Aber was es mit diesem Migrationshintergrund wirklich auf sich hat, darüber entzündet sich der Streit. Denn ja, kann man jemanden noch als Migrant bezeichnen, wo vielleicht der Opa als sogenannter Gastarbeiter in den 60er Jahren hier zum Daimler, zur Automobilindustrie nach Stuttgart gekommen ist? Also wir tun uns hier momentan etwas schwer, diese Gruppe wirklich zu definieren. Die Jugendlichen sagen, wir stehen hier ständig unter Generalverdacht, weil wir ein bestimmtes Aussehen haben. Immer müssen wir beweisen, dass wir keine Drogenhändler sind. Das macht die Jugendlichen aggressiv. Man hört das auch von Rechtsvertretern dieser Jugendlichen, dass es eine bestimmte Gruppe relativ häufig trifft. Aber auf der anderen Seite hören wir eben auch von der Polizei, nee, wir sind eigentlich sehr zurückhaltend. Wir schreiten eben erst immer bei einem konkreten Verdacht ein oder wenn irgendwas ja eskaliert. Wir sind eine Polizei, die reaktiv ist, eine Polizei des zweiten Schrittes. Da gibt es jetzt also viel Diskussion. Manchmal wird aber hier in Stuttgart auch ganz pragmatisch gehandelt. Die Polizei nimmt jetzt zu ihren Einsätzen in den Wochenendnächten Müllbeutel mit und sagt zu den Feiernden, hey, jetzt räumt hier erstmal auf. Also das ist auch ein Versuch, Recht und Ordnung wiederherzustellen.
Die Polizei hat ja landläufig gesagt sogenannte Stammbaumforschung betrieben oder betreibt sie noch, was diese Gruppen angeht? Was hat das denn bisher ergeben?
Ja, erstmal hat es ergeben, dass Stammbaumforschung nicht betrieben wird. Das ist ein Wort, das hat ein grüner Stadtrat hier in Stuttgart bei seinem Facebook-Post benutzt und hat das dem Polizeipräsidenten in den Mund gelegt. Der hat das so nie gesagt, sondern er hat gesagt, was gang und gäbe ist bei den Ermittlungen der Stuttgarter Polizei. Gerade wenn es sich um jugendliche Tatverdächtige handelt, muss man den Hintergrund abklären. Und da muss man mitunter auch fragen, in welchem Milieu, wie gefördert oder wie vernachlässigt sind Jugendliche groß geworden. Und das wurde gedreht dann von diesem Stadtrat nach dem Motto, die betreiben hier Stammbaumforschung. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht anders ermittelt jetzt, als sie sonst auch ermittelt, wenn es um jugendliche Straftäter geht.
Aber was hat diese Ermittlung bisher ergeben?
Ja, diese Ermittlung hat bisher ergeben, dass, wie mir gerade eine Polizeisprecherin sagte, 2/3 der bisher als Tatverdächtige identifizierten Jugendlichen, dass die schon mal polizeilich aufgefallen sind. Und die polizeiliche Ermittlung richtet sich eben jetzt zunächst mal auf die, die solche Sachen gemacht haben, was man schweren Landfriedensbruch nennt, also Steine geworfen auf Polizisten, auf Polizeiautos, aber auch die Plünderung in Geschäften. Aber es gibt weit mehr, die in dieser Nacht mit beteiligt waren. Und interessant ist, dass jetzt auch überlegt wird, ob man ermittelt gegen diejenigen, die das Ganze gefilmt haben, die applaudiert haben, die offensichtlich auch angefeuert haben, die also wirklich nicht diese schweren Straftaten begangen haben, aber die Unterstützer sozusagen waren. Und die Polizei überlegt sich, ob man die auch als Mittäter zur Rechenschaft ziehen möchte.
Also die Polizei weiß schon einiges über Tatverdächtige, aber weiß sie auch schon, wie es sozusagen zu dieser Krawallnacht kommen konnte?
So richtig weiß man das noch nicht, denn da ist ja viel Ermittlungsarbeit erstmal zu leisten, aber vor allen Dingen ist da viel Sozialarbeit zu leisten. Und da merkt die Stadt Stuttgart, da haben wir vielleicht an der falschen Stelle gespart in den letzten Jahren. Es gab mal mehr Sozialarbeit in der Stadt, das wurde gekürzt und stark zurückgefahren. Also da ist hier in Stuttgart auch so ein Moment des Innehaltens und da gibt es jetzt auch wieder mehr Geld. Gerade ist beschlossen worden, mehr Schulsozialarbeit zu machen. Also da ist so ein Moment des Innehaltens und des Nachdenkens zu beobachten.
Das heißt, böse Stimmen, die sagen, die Stuttgarter hätten sich bei der Integration nur darum gekündigt, ob die Kehrwoche eingehalten wird, diese bösen Stimmen, denen wird ein bisschen Recht gegeben?
Jein. Also was wir sehen, dass der große Integrationsmotor, die Automobilindustrie hier in der Stadt, dass die das allein nicht mehr leistet. Also es reicht offensichtlich nicht aus, dass die Jugendlichen, dass die Menschen hier überhaupt Jobs haben. Die Arbeitslosigkeit ist ja nach wie vor relativ gering. Was uns jetzt in den letzten Monaten wie überall in Deutschland natürlich zu schaffen gemacht hat, waren die Corona-Regeln. Die jungen Menschen hatten nicht wirklich was, wo sie hingehen konnten. Es waren ja Feiernde, aus denen das Ganze entstanden ist. Die haben ja interveniert, als ein junger Mann, ein mutmaßlicher Drogendealer, kontrolliert worden ist und haben dann eben die Polizei angegriffen. Die waren halt dort im Schlossgarten hier im Zentrum der Stuttgarter Innenstadt, ja, weil sie irgendwo anders halt auch nicht hingehen konnten. Was das mit Integration oder Integrationsversagen zu tun hat, dass das so eskalieren konnte, das versuchen wir immer noch genauer zu verstehen.
Gibt es eigentlich Parallelen zu Frankfurt, zu der zweiten Krawallnacht, die Politik und Polizei ja sehr beschäftigen?
Ja, es gibt Parallelen. Also Frankfurt hat vielleicht Stuttgart im Blick gehabt und sehr schnell reagiert, hat sehr schnell ein Verbot für diesen Platz, zumindest zu bestimmten Zeiten, also den Opernplatz in Frankfurt, ausgesprochen. Da hat man hier in Stuttgart gezögert. Es gibt nach wie vor keine Sperrung von diesen neuralgischen Punkten in der Innenstadt. Und in Frankfurt hat man auch sehr viel schneller deutlich kommuniziert, was man dort an Erkenntnissen über den Hintergrund hat, also den Migrationshintergrund. In Stuttgart am ersten Tag hat man ja noch von der Party- und Eventszene gesprochen. Da tauchte das Wort Migration nur hinter vorgehaltener Hand auf. Da hat man in Frankfurt vielleicht jetzt entschieden, da gehen wir offensiv mit den Informationen um, die wir haben. In Stuttgart wiederum hat man gesagt, okay, es war vielleicht doch nicht nur ein Stuttgarter Phänomen. Wenn das auch in Frankfurt oder auch in anderen umliegenden kleineren Städten hier von Stuttgart vorkommt, dann ist das vielleicht was, was die gesamte Gesellschaft in Deutschland betrifft, nicht nur die Stuttgarter.
Verena Neuhausen über neue Erkenntnisse über die Krawallnächte in Stuttgart und Frankfurt. Das war keine schöne Superlative für Michael Müller, den regierenden Bürgermeister von Berlin. Bei einer Forsa-Umfrage im vergangenen Sommer kam heraus, dass er der am wenigsten beliebte Regierungschef eines Bundeslandes ist. Und es hieß auch in seiner Partei, der SPD, er sei mit den Genossinnen und Genossen nie so richtig warm geworden. Im Januar hat Müller dann angekündigt, den Landesvorsitz der SPD abzugeben und damit auch den Anspruch, im Herbst kommenden Jahres noch einmal für den Posten des regierenden Bürgermeisters von Berlin zu kandidieren. Und auch wenn Müllers Beliebtheitswerte in Corona-Zeiten gestiegen sind, es steht schon jemand anders in den Startlöchern. Franziska Giffey, derzeit Bundesfamilienministerin. Eigentlich sollte der Wechsel an der Parteispitze schon längst vollzogen sein. Giffey mit Fraktionschef Raed Saleh. Aber dann hat der Wahlparteitag nicht stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie. Mittlerweile hört man aus der SPD, aber auch bei den Grünen mit Anerkennung, dass Müller ja in der Krise doch so richtig aufgeblüht ist. Und jetzt Müller, Giffey. Was macht das alles mit der Berliner SPD? Claudia van Laak hat sich an der Basis umgehört.
Wir sind ja tatsächlich wirklich noch eine klassische Volkspartei, wenn man es so nicht sieht.
Moabiter Freiheit, so heißt der Biergarten, in dem sich an diesem Abend die SPD Bellevue zum Stammtisch trifft.
Das ist das Problem, was ich gerade meinte. Also, sie ist gut in ihrer Politik und kann Leute ansprechen, aber sie kennt die Berliner SPD gar nicht, eigentlich nicht. Sie ist auch, hat einen Aufstieg gemacht.
Die SPD Bellevue ist ein besonderer Ortsverein, besser gesagt eine besondere Abteilung, so heißt es in der Berliner SPD. Sie umfasst das Regierungsviertel mit dem Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist allerdings nicht Mitglied. Bundesministerien und Verwaltungen, den Tiergarten und das Hansaviertel. Die SPD Bellevue, das sind die Fanboys von Franziska Giffey.
Ich glaube, sie kann Menschen besser ansprechen und wieder für die Sozialdemokratie gewinnen, als das Michael Müller einfach macht. Das sind die unterschiedlichen Typen. Und von daher ist das schon so eine Stilfrage auch.
Ich glaube, sie versteht gewisse Fragen, vielleicht auch gesellschaftliche Fragen, die jetzt aktuell sind, vielleicht besser, als es Michael Müller tat oder tut.
Und deswegen ist, glaube ich, dieser Wechsel auch jetzt, auch wenn Müller auch jetzt in der Corona-Krise eine ganz gute Arbeit gemacht hat, ist es, glaube ich, jetzt wichtig, diesen Wechsel vor der Wahl zu machen.
Die Menschen haben es vielleicht ein bisschen satt von Michael Müller.
Nein, dies ist keine repräsentative Umfrage. Es ist ein zufällig ausgewählter SPD-Ortsverein, dem an diesem Sommerabend die Frauen abhanden gekommen sind. Die Männer entschuldigen sich dafür. Eine schwanger, die anderen im Urlaub, lautet die Erklärung. Also alles Fanboys von Franziska.
Sie ist sehr sympathisch, sie wirkt auch wie ein Magnet mehr für mich. Das wäre so meine Meinung.
Die Giffey-Fans sind sich fast alle einig in ihrer Ablehnung von Michael Müller, derzeit noch SPD-Landeschef und regierender Bürgermeister von Berlin.
Müller hatte immer das Pech, natürlich der Nachfolger von Wovereit zu sein. Und das Charisma von Wovereit hat nicht jeder.
Mir ist er nie so richtig sympathisch gewesen, muss ich ehrlich sagen.
Also aus meiner Sicht hätte Michael Müller tatsächlich nach der letzten Wahl schon zurücktreten müssen, bei dem Ergebnis, das er eingefahren hat.
Sagt Marek Much, Vorsitzender der SPD Bellevue. Die letzte Wahl, damit meint der Genosse den Parteitag im Juni 2018. Müller wurde ohne Gegenkandidat mit dem äußerst mageren Ergebnis von 64,9% zum SPD-Landesvorsitzenden wiedergewählt. Nun also zunächst der Wechsel an der Parteispitze. Wie auch im Bund soll künftig ein Duo die Berliner Sozialdemokraten führen. Franziska Giffey gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus Raed Saleh.
Perspektivisch ist tatsächlich auch die Sozialdemokratie dorthin wieder zu tragen, wo auch Sozialdemokratie lebt, und zwar an den Stammtischen unserer Stadt, an den Orten, wo viele Menschen in den letzten Jahren sich von uns auch ein Stück weit abgewendet haben.
In einer aktuellen Umfrage von Mitte Juli liegen die Sozialdemokraten nach CDU, Grünen und Linken auf Platz 4 der Wählergunst. Raed Saleh und seine Genossen haben also noch einiges zu tun. Der Sohn palästinensischer Einwanderer wollte schon länger hoch hinaus, ist aber mehrfach mit seinen ehrgeizigen Ambitionen gescheitert. Im Doppelpack mit Franziska Giffey dürfte es klappen. Dass Saleh der nächste Spitzenkandidat der Berliner SPD wird, daran glaubt indes niemand. Beim Comedian Kurt Krömer klang das so.
Giffey ist das Aushängeschild und Sie bringen die Getränke. So sieht's doch aus, oder?
Franziska Giffey ist
der Schöne, der Schöne und das Biest. So. Antwort.
Franziska Giffey ist die Beste, die wir in Berlin haben, und sie wird die SPD auch voranbringen. Davon sind doch auch Sie überzeugt, oder?
Wenn ich öffentlich darüber sprechen würde, was ich mir dafür Gedanken zu machen, würde ich 4 Jahre Haft kriegen.
Ende Oktober soll nun ein Landesparteitag das neue Führungsduo der Sozialdemokraten wählen. Was die politische Zukunft von Michael Müller angeht, da hält sich der noch SPD-Landeschef und regierende Bürgermeister offiziell bedeckt.
Es ist verabredet, dass ich nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender zur Verfügung stehe und die beiden kandidieren. Und alles andere in Richtung Berliner Wahl und Spitzenkandidatur haben wir auch miteinander so verabredet. Alles andere wird dann zu einem anderen, späteren Zeitpunkt entschieden, so wie es auch üblich ist.
Schien Michael Müller zeitweise die Lust am Regieren verloren zu haben, blühte er während der Corona-Krise wieder auf, nahm das Krisenmanagement in die Hand. Will er vielleicht doch noch einmal antreten, munkelten einige? Doch es dürfte längst klar sein, Müller will für den Bundestag kandidieren. Wer die Landesliste anführt, ist noch nicht entschieden. Michael Müller oder Juso-Chef Kevin Kühnert, das ist die Frage. Franziska Giffey wird dann aller Voraussicht nach SPD-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im September 2021.
Ich bin Berlinerin und als Berlinerin liebe ich meine Stadt.
Und die Fanboys von der SPD Bellevue, die stehen schon jetzt fest an ihrer Seite.
Also ich habe das Gefühl, dass Franziska Giffey die halbe Bundesregierung gerade schmeißt mit ständig Projekten. Sie ist überall, sie ist jeden Tag in den Medien.
Fürs Land, denke ich mal, ist Giffey da einfach gesetzt.
Claudia van Laak über die Bürgermeisterfrage der SPD in Berlin. Nur damit Sie es wissen, diese Pausen da gerade eben, die gehörten zur Musik. Es gibt eine Sendung des Satirikers Jan Böhmermann, die wird seit ihrer Ausstrahlung millionenfach auf YouTube geguckt. Warum? Ein heikles und spannendes Thema. Es geht um das Haus Hohenzollern, also um ehemaligen Adel in Deutschland. Seit fast 3 Jahrzehnten streiten das Haus Hohenzollern und der deutsche Staat um Kunstgegenstände, Möbel und Immobilien, die einst im Besitz des preußischen Herrscherhauses waren, nach 1945 aber von der sowjetischen Besatzungsmacht entschädigungslos enteignet wurden. Der Streit um Rückgabe bzw. Entschädigung wurde und wird nicht nur am Verhandlungstisch ausgetragen, er beschäftigt inzwischen auch die Gerichte. Und es zeigt schon, es ist wohl alles nicht so einfach. Es geht nämlich dabei insbesondere um die juristische Frage, ob Kronprinz Wilhelm, der Sohn des letzten deutschen Kaisers, dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat. Denn wäre denn so, gäbe es keine Entschädigung. Ein heikler Fall, in dem Interpretationen, Gutachten, Meinungen, aber auch juristische Unterlassungsaufforderungen eine Rolle spielen. Otto Langels erzählt die Geschichte um diesen Teil deutscher Geschichte.
Ein Mann, der gibt nicht auf. Der will entschädigt werden. Er will Entschädigung von Deutschland und geht deshalb dahin, wo es wehtut. Es geht um dich, Georg Friedrich Prinz von Preußen. Denn du bist das Oberhaupt der kaiserlichen Familie Hohenzollern.
Der Fernsehmoderator Jan Böhmermann machte Ende vergangenen Jahres die Entschädigungsansprüche des Hauses Hohenzollern an die Bundesrepublik Deutschland zum Thema seiner Satiresendung. Die Hohenzollern wurden nach 1945, wie tausende andere Familien auch, in der sowjetischen Besatzungszone enteignet. Prinz Georg Friedrich als Chef des Hauses fordert die Rückgabe des Eigentums bzw. eine angemessene Entschädigung.
Rückgabe von 5000 Kunstwerken an die Hohenzollern? Das ganze Gerümmel deiner Hohenzollern-Vorfahren? Georg Friedrich.
Was bei Jan Böhmermann satirisch klingt, ist den Hohenzollern ein ernstes Anliegen. Hinter verschlossenen Türen ringen sie seit Jahrzehnten am Verhandlungstisch mit Vertretern des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg um eine angemessene Entschädigung. Inzwischen haben sie aber auch die Gerichte angerufen. Jürgen Aretz, Bevollmächtigter des Hauses Hohenzollern.
Es geht um rechtsstaatliche Grundsätze. Vor dem Gesetz sind alle gleich und da wird nicht gefragt, haben Sie hier einen Bauernhof verloren? Es haben Tausende von Betroffenen Ansprüche erhoben und das tut der Prinz von Preußen auch.
Maßgebend ist das Entschädigungsgesetz aus dem Jahr 1994, das staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungshoheitlicher Grundlage vorsieht. Das Gesetz enthält einen Passus, wonach keine Zuwendung erhält, wer, Zitat, vor oder nach Ende des Zweiten Weltkriegs einem totalitären System erheblich Vorschub geleistet hat. Konkret heißt dies im vorliegenden Fall, hat der damalige Kronprinz Wilhelm als Oberhaupt der Hohenzollern dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet oder nicht?
I absolutely believe in the future of my country.
Im Jahr 1932 gab Kronprinz Wilhelm einem amerikanischen Sender ein Interview, in dem er von der glorreichen Zukunft seines Landes schwärmte. Der hier jovial auftretende Kronprinz hatte in jenen Jahren aus seiner Nähe zum Nationalsozialismus keinen Hehl gemacht. Bereits 1926 empfing er Hitler, Göring und Röhm auf Schloss Cäcilienhof und beim legendären Tag von Potsdam im März 1933 verlieh er dem Treffen von Hitler und Hindenburg einen dynastischen Anstrich. Der Potsdamer Historiker Martin Sabro über den Kronprinzen.
Da gibt es dann nun verschiedene Äußerungen über das wunderbare Menschenmaterial der SA etwa oder über die ventilierte Bereitschaft, sich für eine Reichspräsidentenkandidatur einen Vorschlag bringen zu lassen, um dann mit einem Reichskanzler Hitler zu operieren. Das sind schon eher Tatbestände, die möglicherweise in juristischer Hinsicht auch dazu führen, dass die Voraussetzungen für die erhebliche Vorschubleistung erfüllt sind.
Gleichwohl warnt der renommierte Zeithistoriker vor einem eindeutigen Urteil. So kommen etwa 4 historische Gutachten, die dem von den Hohenzollern angerufenen Verwaltungsgericht Potsdam vorliegen, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Antworten reichen von erheblichem Vorschub über Vorschub bis zu keinem Vorschub.
Es gibt einen Moment an Vorschubleistung, aber es ist nicht so vollständig und eindeutig zu beantworten, dass ich jetzt vor Gericht als Sachverständiger sagen könnte, jawohl, es war Vorschubleistung und deswegen darf keine Entschädigung erfolgen.
Eindeutig fällt dagegen das Urteil des Marburger Historikers Eckhard Konze aus, bekannt geworden unter anderem als Co-Autor der Studie über das Auswärtige Amt im Dritten Reich.
Er hat im Grunde das Gewicht seiner Person, aber auch das Gewicht der Dynastie des ehemaligen Herrscherhauses, des Kaiserhauses, den Nationalsozialisten zur Verfügung gestellt und hat damit eben schon vor 1933 den aufsteigenden Nationalsozialismus ganz erheblich unterstützt.
Zum gegenteiligen Ergebnis kommt, wenig überraschend, der Bevollmächtigte der Hohenzollern, Jürgen Aretz.
Für mich steht fest, dass der Kronprinz sich in seinen Wirkungsmöglichkeiten überschätzt hat, sehr überschätzt hat.
Gestritten wird jedoch nicht nur um historische Einschätzungen. Noch aus einem anderen Grund sorgt der Konflikt um das Hohenzollernerbe derzeit für Furore.
Es geht um Unterlassungsverpflichtungen und es ist natürlich so, wenn zum Beispiel behauptet worden ist, und das ist wiederholt behauptet worden und weitere Beispiele ließen sich anführen, der Prinz verhindere eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte, indem er das Privatarchiv der Hohenzollern auf der Burg Hohenzollern nicht zugänglich mache, dann muss man halt festhalten, das ist die Unwahrheit.
Von mindestens 100 Unterlassungsbegehren oder Klagen ist die Rede, die sich in der Mehrzahl gegen Medienhäuser und einzelne Journalisten, aber auch gegen Historiker richten. Martin Sabro ist empört.
Es handelt sich hier um ein unanständiges Verhalten. Früher hätte man falsche Tatsachenbehauptungen durch einen Leserbrief oder eine Gegendarstellung aus der Welt geschafft und gut. Ich halte es aber für einen öffentlichen Skandal, dass auf diese Weise mit Hilfe der Kammergerichte Geschichtspolitik betrieben wird.
Eine Lösung im Streit um das Hohenzollernerbe scheint angesichts der komplexen Gemengelage schwierig. Die schrillen Töne sowie die juristischen Abmahnungen machen die Sache nicht gerade leichter. Prinz Georg Friedrich sei jedoch nach wie vor an einer Verständigung gelegen, betont Jürgen Aretz.
Er sieht sich ja auch in einer gewissen historischen Verantwortung, aber er erwartet natürlich, dass man ihm in vernünftiger Weise entgegenkommt.
Gilt nach wie vor das alte geflügelte Wort: Adel verpflichtet? Zunächst steht jedoch im nächsten Monat eine Wiederaufnahme des Entschädigungsverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Potsdam im Raum und damit ein Abbruch der Gespräche.
Otto Langels über adelige Angelegenheiten, warum das mit den Entschädigungen für die Hohenzollern nicht ganz einfach ist.
Zu viele Kinder in Deutschland sind übergewichtig. Zu wenig Sport, sagen die Sportmediziner. Zu ungesunde Ernährung, sagen die Ökotrophologen. Und ja, meine Tochter hatte im vergangenen Jahr 2 Schulstunden Sport. 2-mal eine Dreiviertelstunde. In der Zeit müssen sich die Kinder auch noch umziehen. Und was die Ernährung angeht, da erwische ich mich selbst mit Sätzen, die da heißen, jetzt gönnen wir uns mal ein Eis. Das Süße als Belohnung. Eigentlich völlig falsch. Aber auch wenn wir wissen, dass zum Beispiel Brokkoli Superfood ist, er gehört eher zum Pflichtprogramm der Ernährung. Das weiß die Lebensmittelindustrie und deshalb sehen Sie auch keine Werbefilme, in denen jemand herzhaft in einen Chinakohl beißt. Und gleich wird uns Vivien Leue erzählen, dass der Zuckerverbrauch in Deutschland gestiegen ist, obwohl es so viel Aufklärung über Zucker und ja auch über Fette gibt. Das Problem will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner mit ihrer Nährwertkennzeichnung in den Griff bekommen. Andere fordern mehr Bewegung, vor allem für Kinder. Jedes Siebte bringt in Deutschland zu viel auf die Waage. Jedes Siebte trägt deshalb das Risiko von Herzerkrankungen, Diabetes oder Depressionen in sich. In Köln gibt es ein besonderes Reha-Programm für Kinder, das dafür sorgen soll, dass sich in deren Leben grundlegend was ändert. Vivien Leue hat es sich angesehen.
Die 15-jährige Jale liegt in einer kleinen Turnhalle in Kölns Univiertel auf einer blauen Gymnastikmatte und macht Sit-Ups. Eine Trainerin zählt mit.
Komm, zieh durch. Schön ausatmen.
Jale schafft es, 40 Sekunden durchzuziehen.
18 und stopp. Sehr gut.
Sie trainiert hier mit 4 anderen Jugendlichen im Rahmen eines speziellen Reha-Programms für stark übergewichtige Kinder und Jugendliche.
Unser erstes Ziel war, glaube ich, von allen erstmal auf dem Gewicht zu bleiben. Und man lernt halt allgemein auch, wie man sich zum Beispiel ernähren kann.
Erzählt die Schülerin. Jeter, 17 Jahre alt, nickt zustimmend.
Nachdem ich mal hier war, wurde mir klar, dass eigentlich mein Ziel ist, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, mehr aktiver im Leben zu sein.
6 Monate lang kommen die Kinder und Jugendlichen nachmittags nach der Schule in die Uniklinik. In Intensivwochen jeden Tag, ansonsten einmal die Woche. Betreut werden sie von Ernährungswissenschaftlern, Psychologen, Kinderärztinnen und Sportwissenschaftlerinnen wie Nathalie Sterz.
Zusätzlich gibt es ja dann auch noch einen Hausbesuch. Wir machen auch mit den Kindern zusammen einen Trainingsplan individuell. Und ich überlege mit den Kindern und Jugendlichen ganz viel, was macht ihnen Spaß und was könnten sie sich vorstellen, längerfristig weiterhin auch zu machen.
Insbesondere, wenn es um die längerfristige Perspektive geht, sieht das Reha-Team allerdings gesellschaftliche Hürden. Psychologin Astrid Schirmer-Petri.
Da können wir ganz viel Reha machen, aber wir entlassen die in ein Umfeld, was dann vielleicht wirklich auch eine große Rückfallgefahr birgt.
Gut 15% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut übergewichtig. Knapp die Hälfte davon adipös, also extrem übergewichtig. Die zusätzlichen Kilos belasten die jungen Körper. Bluthochdruck, Hüft- und Knieschmerzen, Diabetes sind nicht selten. Gründe genug, frühzeitig gegenzusteuern. Stattdessen aber würden die Kinder allein gelassen, sagt Renate Künast, ernährungspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion.
Allein gelassen in einem Umfeld, in dem es immer mehr hochverarbeitete Lebensmittel gibt, zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel Zucker.
In Supermärkten, Schulkiosken und natürlich in vielen Küchen stehen sie. Die süßen Puddings, Riegel, Snacks, Fertiggerichte und Limos.
Wir brauchen eine Nährwertkennzeichnung, damit wir wirklich sehr klar mit dem ersten Blick drauf sehen, ist etwas Rot, Gelb oder Grün, also Grundnahrungsmittel oder Süßigkeit.
Solch eine Kennzeichnung soll es nun bald geben, den Nutri-Score, ein waagerechter Balken mit 5 Kästchen. Ganz links das grüne A, das ausgewogene Lebensmittel kennzeichnet. Ganz rechts das rote E, das heißt, hier sind viel Fett, Salz oder Zucker und wenige Nährstoffe drin. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, CDU, plant die Einführung des Nutri-Scores noch in diesem Jahr. Allerdings freiwillig, nicht verpflichtend. Das kritisieren viele ErnährungsexpertInnen. Luise Mölling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch.
Leider ist hierzulande der Einfluss der Lebensmittellobby nach wie vor sehr groß.
Um Übergewicht zu verhindern, hat unter anderem die Weltgesundheitsorganisation 3 Maßnahmen identifiziert, sagt Mölling. Neben der verpflichtenden Nährwertkennzeichnung.
Das ist eine gesetzliche Beschränkung des Kindermarketings, also dass nur noch solche Produkte an Kinder beworben werden, die auch ausgewogen und für Kinder geeignet sind. gesegnet sind. Und das ist drittens eine Limo-Steuer.
Eine solche sogenannte Zuckersteuer auf Softgetränke gibt es unter anderem in Großbritannien. Dort hat die Steuer dazu geführt, dass weniger Limo und dafür mehr Wasser verkauft wird. Eine Sprecherin des Bundesernährungsministeriums weist allerdings darauf hin, dass stattdessen der Gesamtzuckerabsatz in anderen Bereichen leicht gestiegen sei. Ministerin Julia Klöckner setze deshalb auf die 2018 geschlossene Grundsatzvereinbarung mit der Lebensmittelindustrie, nach der Zucker-, Fett- und Salzgehalte in Fertigprodukten insgesamt reduziert werden sollen. Allerdings ist auch diese Vereinbarung freiwillig. Beim Thema Übergewicht spielt aber nicht nur die Ernährung eine Rolle, auch mangelnde Bewegung. Sport ist deshalb ein wichtiger Bestandteil des Kölner Reha-Programms. Trainerin Nathalie Sterz ist immer wieder erstaunt, mit wie viel Motivation die Kinder und Jugendlichen mitmachen.
Das stelle ich auch durch die Bank weg fest, dass die alle Lust haben und Spaß haben, sich zu bewegen, wenn man denen die Möglichkeit gibt, das eben frei zu experimentieren und eben nicht so viel Wert legt auf Leistung. Es muss irgendeine bestimmte Leistung erreicht werden.
Leider gäbe es bei Vereinen häufig nur leistungsorientierte Mannschaften oder Trainings. Wer nicht mithalten könne, sei raus.
Und dann kommt ganz oft an so eine Phase, wo man in so eine Bewegungsarmut reinverfällt.
Der Sportprofessor Alexander Woll vom Karlsruher Institut für Technologie kann dieses Problem mit Zahlen unterlegen. In einer deutschlandweiten Studie
konnten wir feststellen, dass fast 80% der Kinder und Jugendlichen die Bewegungsempfehlungen, das heißt eine Stunde Bewegung pro Tag mit mindestens mittlerer Intensität, nicht erreicht.
Allerdings liege das nicht allein am fehlenden Vereinssport. Stattdessen fehlten vor allem Bewegungsmöglichkeiten im Alltag.
Also dieses draußen Spielen, mit Freunden sich auf der Wiese treffen, zum freien Fußball spielen.
Aber auch die Schulen sieht Woll in der Pflicht.
Eigentlich müssten wir bildungspolitisch gesehen viel in den Kinder- und Jugendsport investieren, deutlich mehr, wie wir es tun im Moment. Und im Grunde genommen bräuchte eigentlich jede Grundschule eine tägliche Bewegungszeit, eine täglich qualifizierte Sportstunde.
Es müsse endlich eine Art bundesweiten Bewegungspakt für Kinder geben, ähnlich dem Digitalpakt an Schulen. Die Jugendlichen im Reha-Programm der Uniklinik Köln haben selbst entschieden, ihre Gewohnheiten zu ändern. Zum Positiven, sagt die 17-jährige Jeta.
Das Leben macht mehr Spaß, würde ich sagen, weil man jetzt aktiver ist, wenn man mehr Lust hat, irgendwas zu machen. Dass ich jetzt mitgemacht habe, war auch die gute Entscheidung.
Vivien Leue über Zucker, Fette, Nutri-Score und über Kinder, die sich freuen, wenn sie ihren Ballast loswerden. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Monika Dietrich zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen einen informativen Radioabend und bleiben Sie gesund.